Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Das Versprechen hört sich so ein bisschen verlockend an. Manchmal ist das Versprechen nämlich, keine Sorgen mehr zu haben und sich so ganz distanziert von den Problemen zu fühlen. Und dafür kriegt man ein Gefühl, was vielleicht leicht ist, was easy ist. Und wer das einmal gespürt hat, der möchte vielleicht immer wieder dahin zurückkehren. Sig, wann hast du dich das letzte Mal richtig gut gefühlt?
Gestern Abend.
Weil?
Ja, weil meine erste richtige Lesung in Köln super gelaufen ist. Das Programm, was wir erarbeitet haben, macht riesen Spaß. Natürlich kann ich mich an einer oder anderen Stelle noch verbessern, aber ja, im Moment fühle ich mich gerade super. Die Frage wird mir in letzter Zeit relativ oft gestellt: Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich? Und im Moment ist gerade echt alles gut.
Paul, auch zufrieden mit dem Tourauftakt so ein bisschen?
Sehr, sehr, auf jeden Fall. Wir saßen Montag, hat sich das überhaupt noch nicht so angefühlt. Wir haben noch die halbe Nacht irgendwie an dem Programm gefeilt zusammen. Weil es einfach so ein unfassbarer, eine Fülle an Stoff ist, ne, die wir da präsentieren können, die er in seinem Leben präsentieren kann. Und das hat sich am Montag noch nicht so angefühlt, aber wir haben das echt gut hingekriegt, das so zu reduzieren. Und vor allen Dingen hat er das gestern einfach super hingekriegt, auch mit dem Publikum zu interagieren. Und super, ja. Super.
Henrik und Paul haben zusammen den YouTube-Channel Schore Stein Papier ins Leben gerufen. 2012 war das. Und unter dem gleichen Titel erscheint jetzt gerade das Buch, in dem Sig du deine Lebensgeschichte erzählt. Und heute Abend seid ihr beide zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Jo, genau. Hallo.
Die Radio Wissen.
Paul Lücke und Sig sind heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Am Anfang dürft ihr euch was wünschen bei uns. Es gibt immer drei Aktivitäten, die wir uns ausgedacht haben, rein fiktiv. Und ihr dürft euch für eine entscheiden, die ihr möglicherweise machen wolltet, wenn ihr sie denn machen könntet. Hört sich komplizierter an, als es ist.
Ja, das okay. Ja, jetzt probierst du mich ein wenig.
Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für Sig und Paul. Erste Aktivitätmöglichkeit: eine Runde um den Maschsee joggen. Das spielt wahrscheinlich auf deine Zeit in Hannover an.
Ja, das ist ja nicht so das Problem. Ja, ist schon keine kurze Runde.
Wie lang ist sie?
Ich glaube, es sind 7 oder 8 Kilometer, müssten es doch schon sein.
Würdet ihr beide schaffen? 5. Fit genug?
Ja, also ich spiele ja Fußball und ich bin auf jeden Fall, die 8 Kilometer, die werde ich auf jeden Fall abspulen.
In was für einer Zeit?
Gerade nicht, weil ich ja verletzt bin irgendwie mit meinem Fuß, aber Zeit weiß ich nicht.
7, 8 Kilometer werden so bei 30, 35 Minuten schätzungsweise liegen.
Nee, das schaffst du nicht.
Ja. Nee? Okay. Also 10 Kilometer in der Stunde, 6er, nee. Das wäre 6 Minuten,
okay,
stimmt, wäre schon
so
gut.
Im Netteteil waren, glaube ich, so 4,5 Kilometer und das waren dann so knapp 30 Minuten, 26, 27 Minuten.
Okay. Aber würdet ihr beide schaffen?
Ja, ich würde wahrscheinlich
auf jeden Fall
auf Knien und auf alle Viere dort ankommen, aber ja, ich würde es wahrscheinlich bis zum Ende schaffen.
Zweite Möglichkeit wäre Konzert oder Kneipe. Ihr beidet entscheidet, was und wo.
Kommt drauf an.
Erst das eine, dann das andere.
Ja, zuerst aufs Konzert und danach in die
Kneipe.
So,
oder? Oder erst Kneipe, dann Konzert und dann nochmal Kneipe.
So Sandwich-Konzert. Ja. Was wäre ein Konzert, wo ihr hingehen würdet?
Das ist schon Hip-Hop und...
Ich würde mir wünschen, so eine Compilation, so MC8, Compton's Most Wanted, so die ganze alte Crew, vielleicht noch ein bisschen Ice Cube dabei oder so und ja, so in diese Richtung.
Wenn ihr euch entscheiden müsstet, ist Konzert wichtiger oder Kneipe wichtiger?
Kneipe. Kneipe, weil es auf jeden Fall ein grundsätzlicherer Ton in der Welt sein sollte. So. Also das ist so eine Grundstimmung, Kneipenstimmung auf jeden Fall. Konzert ist eher Highlight, würde ich sagen, und Kneipe ist so ein grundsätzlicher Sound.
Ja, und da schließe ich mich an, glaube ich.
Dritte Möglichkeit wäre Schulbesuch. Sig erzählt von seinen Erlebnissen.
Schon gemacht, ja.
Wie ist es gelaufen?
Sehr gut. Oh. 2 Tage Prävention an einem Gymnasium, 5, 8. Klassen, ich weiß nicht, 120 Schüler, 140, 150 Schüler. Hat super gut geklappt.
140,
ja. Ne, irgendwie. Und wir haben da so eine Rotation gemacht mit Polizei, also mit einem von der Polizei, Drogenberatung, Medienscouts aus der Schule, bisschen ältere Schüler und so. Haben dann so eine Staffel gemacht und am Ende durften die Kids dann auf den Zettel kleben von dem jeweiligen, von der jeweiligen Gruppe, was ihnen am besten gefallen hat. Und wir haben da super gut abgeschnitten. Also wir mussten einen zweiten Zettel hinhängen, so ungefähr, also jetzt überzogen. Damit die alle Klebepunkte Platz hatten und die anderen Zettel waren alle halbwegs leer, also so ein paar Punkte halt drauf.
Ja, also so, das Ganze hat sich, das war halt im Marie-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg und es lief als Präventionstage und das waren dann 2 Tage, Montag, Dienstag und wir haben halt den Auftakt zusammen gemacht irgendwie mit eben seiner Lebensgeschichte vor den gesamten 8. Klassen. in der Aula dann eben, ne? Und dann gab es danach noch so eine Frage-Antwort-Runde irgendwie, wo du schon gemerkt hast, so, dass die Kids wahnsinnig neugierig sind darauf, auf seine Erzählungen und so. Und wir haben mit denen Rollenspiele gemacht in der Klasse dann irgendwie, die wir mit der Lehrerin, die uns da super unterstützt hat, zusammen erarbeitet haben. Und das waren halt so Klassiker irgendwie, wie du erwischst deine Freundin, also du siehst, dass deine Freundin kifft, irgendwie, wie reagierst du, ne? Und dann eben im Rollenspiel damit umzugehen. Das war Wahnsinn, wie die, also einmal durch seine Geschichte, die sie vorher gehört haben, einfach das, was sie da erfahren haben, angewendet haben.
Ja. Die haben sich Requisiten gebaut. Die hatten 10, 20 Minuten Vorbereitungszeit für ihre Kurzrollen. Dann. Die haben dann
so richtig Gruppen Energie reingesetzt.
Kleine Theaterstücke praktisch auch. Haben sich innerhalb dieser wenigen Minuten noch Requisiten. Dann haben sie einfach nur Blätter zum Joint. Dann haben sie so ein Joint in der Hand gehabt. So, weißt du, so ein DIN A4-Joint irgendwie. Und das kam auch bei uns so an, dass sie richtig Lust darauf haben. Auch die Lehrerin, selbst der Rektor, der war am Anfang total skeptisch. Der stand die ersten 10 Minuten noch so in der Aula am Pfeiler und beobachtete mich. Und dann habe ich gesehen, wie er immer wieder zu den Kindern guckt und dann wieder zu mir. Und irgendwann nach 10, 15 Minuten stand er ganz entspannt da an seinem Pfeiler, freute sich und am Ende hat uns noch dick zum Essen eingeladen und direkt gesagt, okay, nächstes Jahr kommt ihr wieder.
Und wir wollen das weiter ausbauen, ne? Wir sind jetzt auch kurz davor, irgendwie einen eigenen Verein zu gründen, um das wirklich auch aktiver, gemeinnützig zu betreiben, um auch an Institutionen rantreten zu können. Das fehlt mir komplett, also das ist jetzt auch nicht nur Niedersachsen, das fehlt mir in der gesamten Bundesrepublik, wirklich ein Präventionskonzept, was auch mit Betroffenen arbeitet. Ja. Das ist für mich ein entscheidender Schlüssel.
Wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, also Sport im Sinne von Laufen gehen, abends in die Kneipe oder nochmal einen Tag in der Schule verbringen, was wäre die liebste Aktion?
Ich würde den dritten nehmen. Ich würde nochmal einen Tag in die Schule gehen, auf jeden Fall, weil das ist besser wie trinken oder Mucke.
Und du?
Auf jeden Fall. Ja. Ich bin dabei.
Paul Lücke und Six sind heute Abend zu Gast. Schore Stein Papier ist nicht nur der YouTube-Channel, sondern auch das Buch, gerade erschienen bei Piper, der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Es gibt manche Momente, an denen sich das Leben in eine bestimmte Richtung entwickelt. Manchmal ist das verbunden mit einer Person. Paul Lücke und Six sind heute Abend zu Gast. Six, hast du noch Kontakt zu der Person, die du im Buch Rick nennst? Ich vermute, das ist nicht ein echter Name, aber...
Nein, mein Faststiefvater, der Freund meiner Mutter, als wir nach Hannover kommen. Nein, habe ich keinen Kontakt mehr. Ich weiß, wir waren irgendwann nochmal am Goetheplatz. Der Name steht, die Wohnung gehört noch ihm, der Name stand noch dran. Und da war ich noch recht verwundert und habe nochmal geguckt, aber ich habe den Mann nie wieder gesehen.
Weil das ist der Partner deiner Mutter, als du mit, da warst du Teenie-Alter.
13.
Nach Hannover gegangen.
3.3.86.
Ja, und da gibt's, das ist am Anfang des Buches so und auch im YouTube-Channel ist es eine frühe Geschichte, die er da erzählt, da gibt es diese Situation auf der Raststätte. Die dir zu verstehen gibt, dass du, wie formuliert er das? Du bist ein unliebsames Anhängsel oder
du
so ähnlich?
Du bist ein unerwünschtes Mitbringsel, sagt er. Hm. Deine Mutter liebe ich, aber du bist ein unerwünschtes Mitbringsel.
Und ja, ist ein guter Start für eine neue Familie.
Genau, und steigt dann einfach aus und tut weiterhin so, als wäre nichts gewesen.
Hat deine Mutter was geahnt?
Nee, ich habe sie dann ein paar Tage später gesagt. Sie hat gedacht, ich war ja vollkommen gegen den Umzug. Als ich erfahren habe, wir ziehen übermorgen um, habe ich gesagt, oh nee, ich will nicht. Und ich wollte nicht und ich bin mehr oder weniger gezwungen worden. So, ja, was willst du auch machen? Bist kleiner Junge, musst mit deiner Mutter mitgehen, ne, wenn sie umzieht. Muss dir vorstellen, ich wollte nicht hin und dann kommt noch so eine Nummer. Hätte er jetzt versucht auf dem Weg, wäre der ganz toll gewesen. Man hätte gesagt, komm, ich weiß, du bist traurig, aber wir kriegen das hin. Du wirst bestimmt neue Freunde finden und dein neues Zimmer ist cool. Wenn der so um die Ecke gekommen wäre, wäre vielleicht alles ganz anders gelaufen. Keine Ahnung. Also auch meine Reaktion und auf das Gefühl, dann in diesem neuen Zuhause auch meine Zeit zu verbringen, mit diesem Mann auch und so, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Und so, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Aber dieser Satz hat mich erstmal dann auch ja, praktisch zu Hause weggedrängt, von zu Hause verdrängt. So.
Mitverantwortlich, dass du dir dann in Hannover, wie soll man das nennen, eine Gang, Straßengang-Clique irgendwie gesucht hast?
Ja, im Grunde, ich bin 13 Jahre alt an dieser Stelle der Geschichte und lerne halt meine neuen Freunde kennen. Wir sind alles gute kleine Jungs und kleine Mädchen und wurden dann halt zusammen zu den falschen Leuten. Also wo dann Mama sagt, häng nicht mit denen rum, das geht nach hinten los. Da haben wir uns dann langsam halt hinentwickelt als komplette, als Freundeskreis, aber einfach durch die Drogen dann auch, ne?
So. Hast du vorher Drogen genommen, vor Hannover?
ich habe vor Hannover schon mal im Joint gezogen, heimlich hinterm Jugendzentrum oder im Wald und so. 2, 3, 4 Mal habe ich es probiert, aber ich habe vorher nie wirklich was gemerkt. Das erste Mal wirklich was vom Kiffen gemerkt, also gekifft zu der Zeit, habe ich dann in Hannover mit dem Jugo zusammen Alkohol, auf dem Spielplatz.
Alkohol hast du ja schon mal, deine Alkoholerfahrung.
Ja, Alkohol hatte ich schon miese Erfahrungen. Halt auch
mit 13.
Frustsaufen, als übermorgen ziehen wir um. Den Abend bin ich dann noch saufen gewesen, weil ich wusste, wir ziehen um in Sindelfingen im Joker am Busbahnhof, weiß ich noch ganz genau. Bin immer dann zum Tresen, habe für andere Tische Bier bestellt und habe das für die Tische mitgenommen an meinen Tisch, dann mit meinen Jungs und das weggezogen und war nach 3, wie heißen die, diese großen Biere hier?
Humpen.
Ja, nach 3 halbe irgendwie war ich so voll. Draußen lag noch Schnee, ich habe mich tierisch auf die Fresse gepackt, habe die ganze Nacht nur gekotzt. Ja, gar nicht bezahlt. Ich bin an den Tresen gegangen, ich habe mir eine Cola bestellt am Anfang. Ich habe dann geordert, mach mal 4 Bier für den Tisch fertig. So, dann hat er mir irgendwann diese 4 Bier auf den Tresen gestellt. Ich bin erst in diese Richtung gegangen, geguckt, okay, er guckt nicht alles klar, dann zu meinem Tisch damit. Habe ich 3 Runden gemacht. Und dann bin ich abgehauen. Weil ich komme ja sowieso nicht wieder. Ich wusste ja, ich ziehe jetzt übermorgen um oder in 2 Tagen. Und ich war sauer und gefrustet. Ich wollte nicht weg. Und
muss ja nicht dazu führen, dass es dann, also Kiffen und Alkohol muss ja nicht zu Heroin und Koks führen.
Nee, nicht zwangsläufig, natürlich nicht. Ne? Sehe ich genauso. Aber das war halt auch die Zeit, ne, in 86 irgendwie, 87 oder 85 schon kam diese riesen Heroinwelle über Europa und Deutschland auch und hat alle großen Städte verseucht und
ihr habt das geraucht am Anfang,
wir haben das geraucht, ja. Heroin habe ich eigentlich durchgehend immer geraucht.
Nicht geschwitzt.
Zweimal habe ich es als Cocktail mit Koks gemischt irgendwie, aber und einmal pur. Aber das ist mir zu, das Warme, ich konnte dieses Warme nie vertragen. Mhm. Weil Heroin aufgekocht wird, heiß halt, ne, und wenn es dann injiziert wird, ist es meistens noch ziemlich warm. Man merkt das, das fühlt sich merkwürdig an, das konnte ich nicht haben. Koks wird kalt aufgerührt, das macht also keinen gefühlten keinen Temperaturunterschied da.
Das erste Mal Heroin ist in der Gruppe dann gewesen, ne?
Genau, in diesem Jugendzentrum war ich schon 1,5 Jahre, fast nur ein Jahr ungefähr in Hannover. Habe meine neue Freundin kennengelernt. Die war gegen das Kiffen, habe ich heimlich gekifft. Dann gab es natürlich immer wieder Streit. Man riecht ja nach Kiffen, auch 2 Stunden später noch. Die ist ja auch nicht blöd. Und dann gab es immer wieder Streit. Ich bin dann immer wieder abgehauen, habe dann die Jungs getroffen, aus Frust noch mehr gekifft mit den Jungs halt, weil es den nächsten Streit gab. Also die Emotionen dann einfach auch tot gemacht.
Aber wenn ihr Teenies wart und selbst wenn das Zeug auf den Markt kommt, irgendeiner muss es doch gehabt haben. Also irgendwer muss doch damit 13, 14 an Heroin dran gekommen sein.
Ja klar, das ist ja immer, ne? Ja. Also Umfeld, Gelegenheit, ne? Das gehört ja unbedingt dazu, ja.
Also bei uns war es der Jüngste, das Nesthäkchen. 12 Jahre alt, hat bei seinem großen Bruder, der halbe Kilos Heroin gekauft und verkauft hat. Also er hat große Mengen eingekauft, kleine Mengen dann gedealt. Weitergegeben. Genau, und der Junge, also der Pole hat immer, oder immer wieder, jedes Mal, wenn er konnte, mit der Nadel Löcher in seine Säcke gestochen von seinem großen Bruder und über Zeitung geschüttelt, 1, 2, 3 Gramm aus diesem großen Sack rausgeschüttelt, hat der Alte nie gemerkt. Und wir waren erstmal versorgt. Das ging dann auch fast 10 Monate so, dass wir umsonst immer Kiloware geraucht haben, die noch nicht so verschnitten ist, wie dann 3, 4 Dealer später und auf die Straße kommt. Also der verkauft noch 150 Grammweise, dann strecken die das erste Mal, dann kaufen die 5 Grammweise, die machen aus 5 Gramm 7,5 und dann kriegt es noch einer vielleicht nochmal, also 3 sind auf jeden Fall noch dazwischen, 2 bis 3 Streckstationen. Und das fiel halt alles weg und wir waren, die ganzen kleinen Jungs und Mädels, wir sind richtig draufgekommen durch das, was der halt immer bei seinem Bruder
geklaut
hat.
Ist das wirklich so geil, das Gefühl? Also du beschreibst das ja mehrmals auch wirklich so als sorgenfrei, weich, easy, genau.
Alles ist gut, das ist alles. Das ist ein warmer Mantel, das ist dein Sonnenschirm, dein bester Freund, dein Liebhaber, deine Mutter, es ist einmal alles. Es ist alles gut.
Wie lange hält das?
Kommt drauf an, wie gut der Stoff ist.
Ja, aber der war ja gut, offenbar. Der Stoff war ja auch mal gut.
Ja, also das ist dann immer, die Einheiten werden kürzer. Also die Abstände des...
Du brauchst mehr oder du brauchst es häufiger.
Genau, du brauchst es häufiger. Am Anfang habe ich 3, 4 so kleine Bahnen, also 0,1 vielleicht von dem Stoff geraucht und war den ganzen Tag volldicht. Als sie mich das erste Mal verhaftet haben, also wo ich das erste Mal in Haft gegangen bin, 3,5 Jahre später, habe ich jeden Tag 5 Gramm schon geraucht. Das ist ein Vollzeitjob, dann bist du 6 bis 8 Stunden am Tag am Rauchen. Und
daher kommt da die Beschaffungskriminalität, genau. Weil du einfach die Kohle brauchst, um immer wieder an den Stoff zu kommen.
Ja, wenn du dir dann überlegst, okay, so ein Beutel kostet zu der Zeit irgendwie noch 380 Mark oder so, so ein Fünferbeutel oder 300 Mark. Und wenn ich jeden Tag so einen wegkloppe, dann habe ich aber nur meine Schuhe, da habe ich noch keine Zigaretten, nichts gegessen. Dann, ich habe noch gar nichts, nur diesen Beutel. Also brauche ich nochmal ungefähr 200 Mark am Tag. Also so, dann in dieser Zeit sind schon 500 am Tag irgendwie nur für Schuhe weggegangen.
Das heißt, du musst
für Leben halt.
Du musstest dich irgendwann dann auch entscheiden, wie du an die Kohle kommst.
Genau.
Und dann hast du erstmal Dealen, glaube ich, versucht, das ist schiefgegangen.
Ja, genau.
Schön abgezogen worden.
Von einem späteren guten Freund. Der hat auch auf mich aufgepasst.
Ja,
eine ganze Zeit lang.
Das sind halt komische Vorstellungen von Freundschaft, die da entstehen auf der Straße. So, das ist,
er wusste ja auch nicht, wer ich bin. Wir
das handelt man anders aus dann.
Er kannte mich halt vorher nicht. Aber er hat die Möglichkeit wahrgenommen. Ein kleiner Junge versucht, Heroin zu verkaufen. Zu der Zeit hat das Päckchen noch 160 Mark gekostet oder 120 auf jeden Fall noch. Ja, da war noch richtig Geld drin, wenn du dann einen abziehst auf der Szene, selbst wenn du nur 2-3 Päckchen dabei hast, dann sind das eben 200-400 Mark, ne? Die du dir gespart hast, weil du es ihm weggenommen hast. Ja, und er hat davon gelebt. Mit diesem Richie zusammen, mit dem ich dann ja auch jahrelang noch unterwegs war.
Der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Paul Lücke und Six sind zu Gast. Schore, Stein, Papier heißt das Buch. Woher kennt ihr euch?
Wir kennen uns eigentlich. Ich habe mit Ramon, also mit dem Chef von Sequenz, habe ich damals ein Hip-Hop-Label gegründet, Sigboy Entertainment, 2005. Und da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Genau. 2007 oder 2008, dann ja, Anfang 2008, irgendwie so spätestens.
Und seitdem sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen und haben uns immer gut verstanden, wenn wir uns getroffen haben. So, das war auch eine Zeit, wo, also bis im Prinzip, bis wir mit der Serie angefangen haben, wo Sig noch viel mehr unter den Nägeln gebrannt hat. Ne? So, das so, ich auf jeden Fall schon durch die Welt gehe, wenn ich Menschen treffe und möchte ich auch wissen, was mit diesen Menschen los ist, wie sie ticken, wie es ihnen geht, wirklich geht, so, das ist nachzufragen auch, so, weil ich denke, wir viel zu oft einfach blind durch die Welt laufen, viel zu sehr mit unseren Dingen beschäftigt sind, im täglichen Struggle irgendwie und uns wenig Zeit nehmen zum Zuhören. Und das hat uns halt immer wieder irgendwie so zusammengeführt und deswegen war ich auch so geflasht von der Idee von Ramon, das jetzt auf dem Medium YouTube zu machen.
Weil das heißt, dachte, Ramon war derjenige, der die Idee da mal hatte.
Der hat, genau. So, also es war nicht, da war es noch nicht klar, wie es aussehen soll. Da gab es auch verschiedene Probedrehs, es war ein Barkeeper-Gespräch gab es da noch. Dann gab es auch mal die Überlegung, ob man nicht Graphic Novel daraus macht. Bis ich dann zum ersten Mal beim Dreh war und da wir das einfach so ausprobiert haben, diesem schlichten Setting. Und
beim Gucken dann auch, alle gemerkt haben, okay,
es funktioniert.
Das ist es. So
und
so.
Weil ihr macht das sehr, das ist reduziert, aber liebevoll. Zumindest wenn man
schon,
so sieht.
Schon, also das Obst ist nicht ohne Grund manchmal im Bild und ne, also das schon,
oder die Zigarette,
genau, die Kaffeetasse, so, also es geht schon auch darum, eben diese liebevolle Atmosphäre zu schaffen, irgendwie, dass man sich gerne vor den Fernseher setzt, vor den Bildschirm setzt und jetzt mal kurz einen Kaffee gemeinsam am Küchentisch trinkt.
Ja, genau, und dieses gemeinsame Gefühl entsteht so. Es fühlt sich halt wirklich an, als wenn man mir gegenüber am Tisch sitzt. So.
Ja, das tut es.
Und das macht es dann wieder irgendwie gut. Und
war das schwer
die Leute
für
springen
dich?
Drauf an. Am Anfang ganz kurz, so hatte ich immer nochmal so auf die Kameras geschielt, so, aber im Grunde hat es Paul immer geschafft, mich bei der Stange zu halten, also im Gespräch zu halten, so. Also Paul war vorher schon so, auch irgendwie schon 1-2 Jahre, kannst du dich an die Nummer erinnern, unten bei Ramon, wo er wirklich 2
Fall.
Stunden gestanden hat. Wir haben uns getroffen und ich hab Paul schon, ich sag's immer wieder, wie ich's selber empfinde, ich habe ihn fast wie einen Mülleimer benutzt. So, ich habe ihn getroffen und war am Ende und habe ihn dann erstmal 2 Stunden mit meinem Hirnmüll voll gelabert und habe dann mich irgendwie aber auch befreit und gut gefühlt. Und das wusste ich halt, als Paul dann irgendwie als Produzent für Schore, Stein, Papier angetanzt ist. Und da hatte ich sofort, jo, geil, mit ihm geht das.
Aber das heißt, für dich, Paul, war es wirklich das Interesse an der Lebensgeschichte von Sig und auch so ein bisschen das Gefühl, nein, das ist auch erzählenswert, das muss da raus, also es muss raus an die Öffentlichkeit
unbedingt,
sozusagen.
Unbedingt, also das dringende Bedürfnis, dass wir viel mehr Lebensgeschichten in die Öffentlichkeit bringen müssen und nicht mehr nur diese feingeleckten Vorbilder präsentieren, weil keiner ist nur gut, keiner ist nur schlecht, so, wir sind sehr viel grau, einfach alle Menschen.
Oder farbenfroh.
Oder farbenfroh, genau. Und darüber müssen wir reden, über die Zwischentöne im Leben irgendwie, so was uns wirklich denn ausmacht, auch mit den Emotionen und so, so weil wir sind uns da,
gerade mit den
alle
Emotionen.
Menschen sind sich da ähnlich so und deswegen funktioniert, glaube ich, das Schorosteinpapier auch so gut, unter anderem, abgesehen von dem Unterhaltungswert, den er einfach mitbringt durch sein Erzählen, dass du einfach eine Lebensgeschichte hast, ja, und du im Prinzip einen Mensch beim Großwerden beobachten kannst, der erzählt darüber einfach und jeder findet da Parallelen. So, es ist egal, ob du diese Welt schon mal erlebt hast, rund um Drogen und Kriminalität oder nicht.
Nein, aber dieses Gefühl zum Beispiel, was du vorhin auch gesagt hast, jeder fühlt sich mal unverstanden als Teenie. Genau. Damit kann ich mich identifizieren oder verstehe das, ne?
Es geht halt. Genau, die Pubertät einfach, ne, ein entscheidender Faktor ist einfach, um groß zu werden und wir da viel mehr aufpassen müssen auf unsere Kinder und Jugendlichen an diesen Stellen auf jeden Fall, aber nicht mit dem moralischen Zeigefinger eben, du darfst, sondern einfach wirklich frei heraus erzählen können, wie wir uns da gefühlt haben zu der Zeit und wie wir, ja, welche Schlüsse wir daraus gezogen haben.
Die Reaktionen darauf, waren Schnellreaktionen da? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, die Kommentare
und erstaunlich gut von Anfang an.
Ja?
Ja, ich hatte befürchtet, dass wir, also nicht mal wirklich befürchtet, ich habe da eigentlich keine Erwartungshaltung, wie jetzt die Reaktion im Netz auf diese Serie wird oder gerade am Anfang. Ich war nur freudig überrascht, muss ich sagen, als ich gesehen habe, okay, über Nacht haben wir es gerade reingesetzt, in der ersten Nacht waren schon 3.000, 2.500 Klicks irgendwie auf, ja, den ersten.
So, ne? Also die ersten
waren gedacht,
immer so 3.000.
Okay, was wie geht das denn jetzt?
Hier,
okay.
Ja.
So, ich habe Tracks im Netz irgendwie seit Jahren, da sind 2 Klicks drauf, weißt du?
So ungefähr.
Wie ist das denn jetzt passiert so? Und die Kommentare waren halt gut und ich hatte halt Spaß an der Sache und es fühlte sich neu für mich an. Und es war gute, saubere, cleane Zeit für mich. Die Zeit mit den Jungs und so und allein deswegen, ne? Das hatte damals mit der Musik schon angefangen und jetzt halt mit der Serie. Und das hat sich jetzt irgendwie zum... Auch die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte, auch dieses Konstante, und es wird ja nicht aufhören jetzt. Die Geschichte wird ja immer Basis für die nächsten Arbeiten oder Monate, Jahre vielleicht sein.
Ist ja nicht weg.
Genau, ist ja nicht weg jetzt. Und diese konstante Auseinandersetzung, die hilft mir halt auch selbst. Das kann ich auch nur jedem anderen empfehlen, wenn man über seine Emotionen und alles, was in einem vorgeht, was man eigentlich nur mit sich selbst ausmacht, wenn man solche Dinge dann nicht allen, nicht wie ich jetzt öffentlich, sondern sich einpickt, wo man will, dass er es vielleicht auch weiß. Weil man wird besser verstanden und man fühlt sich auch erleichtert irgendwie. So, wenn dann plötzlich der andere versteht, okay, ach so, deswegen, dann ist er plötzlich nicht mehr sauer, sondern nimmt einen in den Arm und tröstet einen. Vielleicht, okay, jetzt weiß ich, warum hast du so gehandelt. Also,
aber negativ, man sieht ja, genau, man sieht ja bei manchen Videos auch jetzt, heute siehst du relativ gesund aus. Man
relativ, hat das ist auch nett, oder?
So, genau.
Das ist alles relativ.
Gut, das eine ist das mit dem Alter, ne, das kann man ja nicht wegdebattieren. Es gibt manchmal so Phasen in den Videos, wo man das Gefühl hat, jetzt siehst du nochmal schlechter aus.
Ja, das ist auch hauptsächlich, ja, und das haben wir dann auch so gemacht. Also ich wollte erst nicht drehen. Wir haben das so gehabt. Die ersten 2 Staffeln waren super easy für mich zu erzählen. Ich bin halbwegs aufgeblüht. Dann kam diese Nummer mit dem Koks. Und die hat mich komplett runtergezogen, die 3. Staffel.
Was passiert da?
Ich fange an, Koks zu ballern wie ein Wahnsinniger und sage Danke bei der Verhaftung und wiege nur noch 48,4 Kilo. Hm. Bin eigentlich schon tot. Hm. 10 Monate durchgeknallt.
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich da? Das war grob. 94, Anfang 95, ja. 73 geboren.
Ja, also Anfang 20. 21,
22, ja, Anfang 20, ja.
Das ist einfach eine extreme Zeit, ne, auch für
uns. Ach ja, Depression, genau. Ja. Ich habe diese Phase aus meinem Leben, diese Koksphase, immer verdrängt. Ja, ich habe gekokst, aber nicht so. Also ich habe noch nicht mal gesagt, nicht so, ja, ich habe gekokst. Aber nichts weiter dazu gesagt. Wie extrem ich das betrieben habe und dass ich mehr tot als lebendig war, Monate oder fast ein Jahr lang.
Wie viel
lang.
Hast du denn gekokst?
Also musst du dir dann vorstellen, ich mache Galeria Horten, habe irgendwie 30.000, 40.000 Mark, 100 Gramm Koks auf dem Tisch liegen, bin schon 3 Tage wach und am Besen. Ich rauche Koks mit Ammoniak und mitten in der 3. Nacht geht mir das Ammoniak aus und ich brauche ganz dringend Ammoniak. Ich habe Koks ohne Ende, ich habe Geld ohne Ende, also ab ins Taxi, Nachtapotheken abfahren. Und ja, damals haben die uns tagsüber schon ungern Ammoniak an den Apotheken verkauft und nachts dann gar nicht in der Nachtapotheke. Aber er hat mir einen Karton Spritzen angeboten. Und so bin ich zum Ballern gekommen. Ich bin vorher beim Blutabnehmen bewusstlos geworden in Hameln. Und dann habe ich auf Koks angefangen, so zittrig, 3 Tage schon wach, voll auf Sendung, habe ich angefangen zu ballern. Und dann halt auch 3 Tage, 4 Tage. Also durch. Diesen 100er Karton Spritzen habe ich in einer Tour kaputt, also durchgejagt.
Sind die Koks-Erlebnisse auch sozusagen die in Anführungszeichen krassesten?
Es sind die ekelhaftesten. Viel Blut, viele Wunden, ja, viele Tränen auch. Und
ich finde halt, dass halt diese Selbstzerstörung am krassesten da auch für mich wird. Und auch diese Phase bei ihm im Leben einfach, ne, wo im Prinzip komplett scheißegal.
Also Koks ist eine Droge, die ich beim Rauchen, beim Spritzen gar nicht kontrollieren kann. Also ich konnte so in den vergangenen Jahren jetzt vor Schorsteinpapier mal 2 Nasen auf dem Arm ziehen oder 3 oder 4 kleine Nasen und dann aufhören. Fange ich an zu rauchen das Zeug oder zu spritzen, finde ich kein Ende mehr.
Weil sich das so geil anfühlt?
Nein. Im Grunde, bei mir ist es so, es ist nur diese absolute Gier. So, es verdrängt alles andere. Also man ist so unglaublich gierig. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen. Du ignorierst einmal alles. Du ignorierst dein alles andere. Also du weißt auch ganz genau, dass das scheiße ist, was du gerade machst. Und dass das Blödsinn ist. Und sagst dir vielleicht im Hinterkopf, nee, jetzt nicht nochmal losgehen, neues Koks holen und so. Jetzt muss doch gut sein und so. Aber gehst trotzdem schon los, während du diesen Gedanken fährst und handelst wieder so. Und kannst das einfach kaum kontrollieren. Du musst dann so eine Phase haben, wo du dann mehrere Stunden den letzten Konsum hinter dir hast. Wenn das dann aus dem Kopf rausgeht, dann, oh Gott sei Dank, dann bist du plötzlich heilfroh, dass diese Gier von dir abfällt.
Kommt die wieder?
Die kommt beim nächsten Konsum wieder, klar.
Ja, aber die baut sich nicht wieder auf im Sinne von, weil Entzug da ist.
Nein. Kokain ist ja rein, also die funktioniert ja nur im Kopf,
ja.
Diese Sucht. Natürlich, wenn du so extrem konsumierst, schlägt sich das auch auf den Körper aus. Aber du hast keine Entzugserscheinung in dem Sinne. Es ist nur die Psyche. Und viel schlimmer als bei Heroin noch. Also zumindest bei mir fühlte sich das ganz schlimm an. Also ich war wie ferngesteuert, wie fremddirigiert. Mir war auch egal, blutige Hose, über Einstoßlöcher auch, bis in den Hals hoch, ganzer Hals grün und blau gestochen. Scheißegal. 5 Tage schon nichts gegessen, scheißegal.
Sink hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und in wie habt ihr das vorhin genannt? In eine Biografieserie, genau. Schorostein Papier. Und ist zusammen mit Paul Lück heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. 1 Stunde Talk. Sick, gab's den Schlüsselmoment?
Also das erste Mal diesen Satz gedacht, so geht's nicht weiter, ich muss was ändern, ist tatsächlich dann auch in dieser Koksphase, also direkt im Anschluss, als ich mich körperlich so halbwegs erholt hatte, war für mich klar, okay, du bist fast gestorben und das war eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte nicht sterben, ich wollte nur ein bisschen Spaß haben, so Turn halt, ne? Aber diese Droge hat mich so wahnsinnig gemacht, dass aus diesem anfänglichen Spaß des Drogennehmens nur noch eine ganz miese, ekelhaft, brutale Nummer geworden ist, die einen immer nur gezwungen hat und ja.
Hilfe in dem Moment gibt dann wer?
Die Hilfe, die ich gekriegt habe, kam dann mit Blaulicht, also die Zivis mit dem Kripo-Wagen, die mich dann morgens dann verhaftet haben und bei denen habe ich mich halt, wie gesagt, auch ernsthaft bedankt, weil ich schon 3 oder 4 Tage, 5 Tage wach war, nur durchgeballert habe und wusste, ich sterbe. Ich wusste es, also das hat sich auch so angefühlt schon, jeder Druck hätte der letzte sein können. Aber noch einer und noch einer, ich musste immer noch einen. Immer wenn ich gesagt habe, okay, diesen einen noch, das ist der letzte.
Der allerletzte
und dann noch einen. Und dann kaum die Pumpe aus dem Arm, schon die nächste fertig gemacht. So. Weil man halt auch, ich konnte es nicht mehr kontrollieren und ich wäre gestorben.
Aber gut,
und das war meine Hilfe, diese Verhaftung. Okay. Das war mein Lebensretter im Grunde. Das war also,
und dann ist was passiert? Also keine Ahnung, bist du dann in Therapie oder?
Nee, ich bin in Haft, hab dann auch eine Therapie. Bin in Haft, hab eine Therapie beantragt, hab die als Fluchthilfe benutzt. Therapie statt Strafe, 35, 36 wird in Knastjargon auch Fluchthilfe genannt. So, wir gehen in Therapie. Und dann genauso ist es gewesen. Und dann bin ich entlassen worden. Knapp 6 Monate später habe ich mir die nächsten 18 Monate eingefangen und saß dann im Meppen. Und bei der Verhandlung hat mir dann der Staatsanwalt in Hannover gesagt, komm nicht wieder, wenn du entlassen wirst. Komm nicht wieder in diese Stadt, sonst mache ich dir so lange das Licht aus, wie es nur irgendwie geht. Also das höchstmögliche Strafmaß. wie gesagt, ich war schon dreimal für Einbruchsdiebstahl verurteilt. Ich habe das, zuerst habe ich gedacht, was für ein Wichser, und im Nachhinein war es so, okay, das war der beste Ratschlag, den ich kriegen konnte vom Gericht. So, verpiss dich einfach mal. Und ja, dann war klar, dann die Veränderung hatte in dem Moment begonnen, wo ich Hannover verlassen hatte.
Aber heißt das im Klartext, du hast das alleine geschafft, da rauszukommen, mehr oder weniger?
Ja, also ich bin dann immer wieder, über Knast, ja, Therapie, so, ja. Knast, Therapie, Methadon-Programm, meine Tochter ist zur Welt gekommen, Methadon, dies, das. Ich habe es versucht, aber mir hat eine Perspektive gefehlt. Also nur clean werden wollen hat bei mir nicht funktioniert.
Reicht, hat nicht gereicht.
Ja, das reicht grundsätzlich nicht.
Nicht. Was, weil die Frage ist, und dann?
Ja, ja, genau. Und dann, weil du hast es Jahre, Jahrzehnte gemacht.
Nein, du brauchst eine riesen Motivation, so, dieses Muster zu durchbrechen.
Diese Muster wirklich da zu durchbrechen, das braucht auch einfach Jahre oder Jahrzehnte, irgendwie, bis du das geschafft hast.
So. Positives Filmmaterial brauchst du auch für all die Zeit, die du ersetzen willst. Wenn ich 8 Stunden am Tag vorher meine Schuhe geraucht habe, jetzt brauche ich eine Aufgabe, die 8 Stunden ausfüllt.
Die dich auch trägt.
Die mich glücklich, also wo ich nicht schon abends denke, oh mein Gott, nächsten Morgen muss ich dahin, habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern wo ich morgens aufstehe und mich freue, ja, sauber heute.
Aber dann, was war die Perspektive? Und das, ne? Wo kam die her?
Das Projekt hier, Schorestein Papier. Wie gesagt, ich kam aus der Entgiftung, als der Anruf kam. Willst du es nicht vor der Kamera erzählen?
Ich glaube, diese Suche nach dem einen Schlüsselmoment ist...
Das sind auf jeden Fall Schritte, die bis heute nicht abgeschlossen sind.
Die man erfüllen muss. Also Therapie sagt zum Beispiel immer, halt dein Umfeld clean, saubere Freunde, such dir eine Aufgabe, also Sinn. Eine Arbeit, irgendwie am besten eine, die dich zufrieden macht. Mhm. Und nach der Arbeit such dir noch ein Hobby, dass du danach die Stunden, bis du ins Bett gehst, irgendwie auch noch ausgefüllt bist.
Struktur auch mal anbieten über den Tag.
Genau, also das mache ich jetzt, da habe ich mich mein ganzes Leben lang gegen gewählt. Also ich mache zwar gerne Pläne, aber ich plane nicht irgendwie meinen Tag durch, und das habe ich nie gemacht. Das mache ich jetzt mit den Jungs in diesem Projekt, und jetzt ist es wichtig für mich geworden, dieses zu wissen, was mache ich morgen und auch um welche Uhrzeit, wann habe ich welche Wege vor mir, was muss ich erledigen, mit wem muss ich telefonieren, all das, das habe ich früher immer so, ja, mache ich nachher, mache ich später, mache ich morgen, ach egal, habe ich nicht gemacht, scheiß drauf, so ist halt an mir vorbeigelaufen alles, und so. Ja, ich habe mein Leben sortiert. So, es ist aufgeräumt und sortiert, und das muss es auch. Das sind all die Punkte auch, die mir meine Therapeuten in der richtigen Therapie auch schon immer versucht haben nahezulegen. Wenn du clean bleiben willst nach der Therapie, dann muss dein Leben so ungefähr aussehen. Aber da war halt auch immer dieses, das muss so aussehen.
Ja, schön
mit den Jungs musste das nicht so aussehen, weil keiner gesagt hat, keiner wusste, wie es für mich aussehen muss, damit es funktioniert. Sondern einfach nur durch die Gemeinschaft, das saubere Umfeld, und die Aufgabe war plötzlich da. Und das hat schon dann irgendwie die meiste Zeit meines Tages ausgefüllt.
Ihr habt bei dem auf YouTube 380 gemacht, und 380 heißt Outro. Das heißt, da seid ihr durch.
Ja. Genau.
Das ist sozusagen der Abschluss.
Ja, es war gar nicht einfach, einen richtigen Abschluss zu kriegen. Ne? Ja. Also, da haben wir uns echt auch lange gefragt, weil eigentlich, ne, wie wir ja gerade festgestellt haben, eigentlich hört die Geschichte ja nie auf.
Nee, so, ne? Genau.
Und ich denke, wir haben es ganz gut mit dem Outro hingekriegt, sozusagen ein Schlaglicht auf die Zeit, weil da schon auch in kurzer Zeit viele Eindrücke auf ihn eingeprasselt sind, die dafür gesorgt haben, dass einigermaßen stabil oder zumindest es einiger auf einen stabileren Weg zu bringen.
Ja, genau. Ja.
379 ist, glaube ich, noch die Tochter.
Ja, genau.
Wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das die vorletzte Folge ist,
weil die
wahrscheinlich auch ein bisschen Sinn gibt.
Ja.
Ja, und heute? Also jetzt seid ihr ein bisschen auf Lesetour. Ihr habt vorhin erzählt, es ist ein bisschen auch das Ziel, ja, Gelder einzuwerben, um Präventionsarbeit zu machen, Verein zu gründen. Sind das so die nächsten Sachen, die jetzt anstehen?
Ja, und wir haben ein schönes Live-Programm, was wir gestern Abend in Köln gemacht, haben. Und das ist auch so der Plan auch noch fürs nächste Jahr. Das ist dann so unsere Spaßabteilung für uns, weil das macht uns jetzt auch richtig Spaß. Prävention ist ja wirklich ernsthafte, wichtige Arbeit auch. Aber das sind...
Und es widerspricht sich in keinster Weise. Spaß und Prävention. Das ist auch das, was diese Serie ausmacht irgendwie. So, dass man halt auch zeigt, dass das sich nicht widerspricht.
Ja.
Sondern du kannst entertainen und gleichzeitig wichtige Informationen.
Ja, sind auf der Arbeit da,
ja, natürlich. Ja, natürlich, aber das, also unser Programm, was wir so abends auf der Bühne machen, das ist für mich das ist für mich der Unterhaltungsteil unserer Arbeit. Und das andere, das ist für mich wirklich, also das ist wichtig. Also das ist anders einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen
soll. Das stimmt natürlich, es ist in anderen Rahmen einfach eingebettet. Ne?
Klar, und allein, weil die nur halb so groß sind, die vor mir stehen und 13, 12, 14, 15 Jahre alt sind und mich ganz anders angucken, wie abends dann erwachsene Gäste, die zu so einer Lesung kommen oder zu so einem Leseabend kommen, ne?
Sag nochmal drei Sätze zu, also musst du weiterhin irgendwelche Ersatzstoffe nehmen?
Nein, ich habe jetzt 2 Jahre lang, als die Depression kam, nach der 3. Staffel, bin ich wieder durch die Depression in eine Medikation gegangen, habe das Nalorex, weil ich auch gefühlt habe, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich gerne rückfällig werden würde, so, weil es sich alles scheiße anfühlt. Und bin dann halt in Behandlung gegangen, habe dann meinen Blocker wieder gekriegt, den habe ich jetzt 2 Jahre genommen. Nalorex, Nemixin, Naltrexon, kommt auf den Hersteller an. Und,
die gehen auf die Rezeptoren, die Dinger sind das, ne?
Genau, ja. Das sind reine Opiatblocker, muss man hinterher nicht entgiften, also wie Methadon oder Subutex oder Subusone oder wie die ganzen
Dinger heißen,
genau, die Substitute, die man hinterher entgiften muss, weil sie auf Opiatbasis funktionieren. Das habe ich halt nicht und konnte meinen Blocker dann einfach absetzen. Und habe den Anfang des Jahres langsam ausschleichen lassen und nehme den jetzt nur noch nach Bedarf. Weil im Moment bin ich gerade sehr voll mit Positivemotionen und habe nicht das Gefühl, ich müsste irgendwas wegmachen. So. Und ja, aber wir sprechen halt auch gerade auch, dass ich sage ihm eigentlich ziemlich alles. Er weiß immer so meinen Stand, auch Medikation. Einfach, das mache ich so, dann mache ich mir die Tür zu. Ne? So, wenn meine Jungs das wissen irgendwie, also er wusste, dass ich meine Pille abgesetzt habe, nicht sofort. Ich habe es ein paar Tage ausprobiert und irgendwann hatte ich es ihm dann gesagt, in Hannover noch bei meiner Mutter auf dem Balkon. Und wollte halt, dass meine Jungs das wissen, falls ich irgendwie komisch werde oder so, damit sie wissen, okay, der nimmt seine Pillen seit ein paar Wochen nicht oder seit ein paar Monaten. Vielleicht frage ich lieber mal nach, was denn gerade los ist.
Deine Tochter ist wie alt?
13.
Das heißt, da ist Kontakt ganz normal, ihr lebt zusammen?
Ja, also wir sind, ihre Mutter und ich sind getrennt, schon lange. Seit 2005 auch, Anfang 2005 sind wir getrennt. Und die Kleine, also bis Ende 4. Klasse war sie Dienstag, Donnerstag, Nachmittag bei mir, Freitag, Samstag, Sonntag, jedes Wochenende und die ganzen Ferien. Mhm. Jetzt ist sie immer Freitag bis Sonntag bei mir, jede Woche, also wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Aber ist sie jedes Wochenende bei mir und die kompletten Ferien meist. Oder viel Zeit auf jeden Fall in den Ferien, mindestens die Hälfte der Zeit. Und ja, es wird für mich auch, also viel weniger Kontakt geht für mich auch gar nicht klar. Für meine Ex ist das auch perfekt. Sie kann keine Frauen verstehen, die ihren Männern die Kinder vorenthalten. Also kannst du mal 2 Tage abgeben. Oh Gott sei Dank, 2 Tage Ruhe, nimm du die Kleine. Ja. Okay, und dann, ja, und ich kann meine Aufgabe erfüllen und vor allem auch eine Beziehung halt mit meinem Kind führen. Wir haben eine richtige Beziehung.
Dann sagt mir einmal zum Schluss, das zwischen euch ist was?
Freundschaft.
Ja, ist das der Kern, ist die Freundschaft?
Ja.
Also weil es ja schon auch therapeutische Anteile, ne? Also,
naja, also aber das hat sich entwickelt einfach, ne?
Naja, also jeder von uns bringt schon die Voraussetzungen mit, um so, ja, das ist halt echt schwer zu greifen, ne? Also ich bin schon Redakteur auch so und bin auch sozusagen verantwortlich für die Sendung einfach, ne, die Biografie-Serie und schon, also so, ich schon versuche einfach das Abstrakte sozusagen irgendwie zu sortieren, wo befinden wir uns gerade so, also ist es schon, aber der Kern ist schon Freundschaft zwischen uns so. Und Zwischenmenschlichkeit einfach, glaube ich, das ist besser, weniger besetzt vielleicht als Freundschaft, also Zwischenmenschlichkeit.
Paul Lücke und Zick waren heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Das Buch zur Biografieserie Schorestein Papier und ihr wart heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Danke, dass ihr da wart.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Das Ganze könnt ihr nachhören und nachklicken bei uns auf der Homepage deradiowissen.de und immer da, wo ihr eure Podcasts auch herbekommt. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Die Radio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.